Was ist Wahrheit? Gibt es das überhaupt noch, Wahrheit, heute? Wir leben in einer Zeit, in der können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass das, was wir sehen, wirklich ist. Es gibt mit KI generierte Bilder und Videos und noch vieles mehr. Was ist noch echt? Aber nicht nur das, wir leben auch in einer Zeit, in der die Wahrheit in den Schmutz getreten wird. Wenn es soziale Plattformen gibt, die den Titel Truth Social tragen beispielsweise, aber in der alles andere als Wahrheit verkündet wird, dann ist das schon etwas speziell. Man merkt, Wahrheit wird mehr und mehr zu etwas, das man verbiegen oder für die eigenen Zwecke gebrauchen kann. Wahr ist das, was sich für mich oder meine Gruppe richtig anfühlt. Wahr ist das, was mir Vorteile bringt. Wahr ist meine eigene Erzählung über die Welt. Wir haben Recht, die anderen nicht, und deshalb hören wir einander auch nicht mehr zu. Wir haben uns gegenseitig, wie in diesem Bild von Kasimir, festgeklebt und erlauben einander auch nicht mehr, dass wir uns bewegen können. Wahrheit wird mehr und mehr relativ. Und wenn das passiert, gewinnt nicht mehr derjenige mit den besten Argumenten, sondern derjenige, der am lautesten schreit oder die meiste Macht ausüben kann. Das ist schon ein deutlicher Kontrast gegenüber dem, was uns in der Bibel begegnet. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt und wenn ihr schnelle Finger habt, schlagt gerne mit mir auf. Wir werden verschiedene Texte lesen heute. Oder wenn ihr sie notieren möchtet, könnt ihr das auch gerne. Da gibt es im 5. Buch Mose, in Kapitel 32, in den Versen 3 bis 4, einen spannenden Text. 5. Buch Mose, Kapitel 32, Verse 3 bis 4. Dort haben wir eine Beschreibung Gottes. Und diese bildet einen unglaublich starken Kontrast zu dem, was uns heute oft begegnet. Dort heißt es: Den Namen des Herrn rufe ich aus. Gebt Ehre unserem Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, oder man kann auch Wahrheit übersetzen, und ohne Trug, gerecht und geradlinig ist er. Oder wir haben diese Beschreibung von Jesus im Neuen Testament, in Matthäus 22, Verse 15 bis 16. Matthäus 22, die Verse 15 und 16. Ich überspringe den Anfang. Da sind die Pharisäer, die wollen Jesus eine Falle stellen, und doch das, was sie über ihn sagen, ist richtig. Ich lese in der Mitte von Vers 15. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Wie wird uns Gott hier beschrieben? Gott ist geradlinig. Er ist aufrichtig und ehrlich. Er verfälscht nicht die Wahrheit, sondern offenbart sie. Er handelt auch nicht im Verborgenen, im Geheimen, sondern das, was er tut, das legt er offen. Und vielleicht eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes: er ist nicht parteiisch. Er handelt nicht für seinen eigenen Vorteil und ist gegen die einen und für die anderen. Er ist unparteiisch. Es ist verständlich, dass wir in unserer Zeit heute eine große Sehnsucht haben nach Wahrheit. nach Wahrheit, auf die wir uns verlassen und auf die wir vertrauen können. Doch was ist Wahrheit? Diese Frage stellt Pilatus, als er Jesus verhört. In einem Augenblick, als er das Leben von Jesus in der Hand hält. Er hat Macht in diesem Moment über das Leben von Jesus zu entscheiden. Aber die Wahrheit ist, dass es gerade umgekehrt. In Wahrheit ist das Leben von Pilatus in der Hand Jesu. Auch in diesem Moment. In der Hand von dem, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Und es hört sich an wie ein philosophisches Gedankenexperiment. Doch es geht hier nicht um Philosophie. Die Wahrheit steht vor Pilatus und stellt ihn vor eine Entscheidung. Er steht vor der Entscheidung, entweder der Wahrheit zu vertrauen, die durch Jesus verkörpert wird, und die Wahrheit zu tun, die ihm in diesem Moment anvertraut ist. Wenn Pilatus wahrhaftig gehandelt hätte in diesem Moment, hätte er Jesus freigesprochen. Doch das tut er nicht. Er handelt politisch. Was ist Wahrheit? Wie wir unseren Glauben leben und wie wir einander begegnen, hat viel damit zu tun, wie wir diese Frage beantworten. Ein paar Gedankenexperimente. Vielleicht ist Wahrheit ein zerbrechlicher Schatz aus der Vergangenheit, den wir in unseren Händen halten. Etwas, das uns anvertraut wurde, damit wir es bewahren, damit es möglichst unversehrt bleibt, auch für künftige Generationen. Vielleicht ist Wahrheit ein sorgfältig konstruiertes Gebilde. Viele verschiedene Glaubenspunkte, die ein Ganzes bilden, die miteinander in Verbindung stehen. Und wir haben gelernt, diese zu erklären und auch zu verteidigen. Die Wahrheit zu verteidigen und dafür einzustehen. Aber vielleicht ist für uns die Wahrheit auch wie ein Gebäude. Ein Gebäude, in das wir einmal hineingegangen sind. Jetzt sind wir in der Wahrheit. Und hier drinnen fühlen wir uns sicher. Und wir halten andere draußen. Vielleicht ist die Wahrheit in diesem Sinn für uns auch wie eine Mauer, die wir um uns errichtet haben, um uns zu schützen und um Ideen und Menschen fernzuhalten, die uns oder unserer Wahrheit irgendwie gefährlich werden könnten. Und wenn das so ist, befinden wir uns dann nicht eher in einem Gefängnis, in das wir uns selbst eingesperrt haben, als in Freiheit, die doch Jesus so wichtig ist? Man könnte kurz sagen, manchmal ist für uns die Wahrheit wie dieses Kartenhaus. Wir balancieren das auf unseren Händen, wir sind vielleicht sogar stolz drauf, es ist ein schönes Gebilde, aber wir haben es festgeklebt, um zu verhindern, dass sich irgendetwas daran ändern könnte, um zu verhindern, dass es zusammenstürzen könnte sogar. Wenn wir als Gemeinde sagen, wir haben die Wahrheit, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir sie als ein statisches Objekt behandeln oder vielleicht schlimmer noch, als einen Besitz, den wir entweder mit anderen teilen oder auch einander verweigern können. Wie wird Wahrheit in der Bibel gebraucht? Wir haben zwei Begriffe. Im Neuen Testament ist es vor allem der Begriff Aletheia. Und hier möchten wir den einen oder anderen Vers lesen, in dem dieses Wort vorkommt. Beispielsweise in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5 in den Versen 33 und 34. Die Situation, als diese Frau, die schon seit Jahren blutflüssig ist, sich durch die Menschenmenge hindurch einen Weg zu Jesus bahnt und ihn berührt und dadurch geheilt wird. Markus 5, 33 bis 34, ich lese. Nachdem Jesus in die Menge hineingerufen hat, jemand hat mich berührt. Die Frau aber voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Diese Frau sagt Jesus die ganze Wahrheit. Das bedeutet, es ist ein vollständiges Eingestehen von dem, was gerade real ist. Von ihrer Situation, von dem, was sie getan hat. Es gibt nichts, was sie verbirgt vor Gott. Sie legt alles offen hin und sie legt auch alles offen hin in dieser Situation vor den Menschen, die ihn umgeben. Und weil sie nichts vor Gott verbirgt, bildet das hier auch die Grundlage für ihre umfassende Heilung. Dass sie auch in der Gesellschaft wiederum angenommen und akzeptiert wird. Auf Grundlage ihrer Heilung. Denn die Menschen, die um sie her waren, haben sie jahrzehntelang gekannt als die blutflüssige Frau. Sie durfte sich nirgendwo sehen lassen. Aber die Wahrheit ändert das. Oder in Johannes Kapitel 3, Verse 20 und 21. Johannes 3, Verse 20 und 21. Da heißt es: Jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Diesem Text und anderen Texten zufolge ist Wahrheit etwas, das wir tun, noch mehr, als dass wir darüber nachdenken und uns darüber streiten. Vielleicht kennt ihr das, in unserem Sprachgebrauch ist es üblich zu sagen, ich habe die Wahrheit gesagt. Aber wir sagen kaum, ich habe die Wahrheit getan. Dabei ist das viel wichtiger. Wahrheit ist das, was real ist, egal ob ich daran glaube oder nicht. Wie Jesus, der spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist entweder wahr oder nicht. Und wenn es wahr ist, dann ist es egal, ob ich daran glaube oder nicht, es ist so. Wahrheit ist auch das, was frei macht. Wie Jesus, der sagt in Johannes 8, 31, wenn ihr mein Wort in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Wenn wir uns Christen nennen und dabei einander einengen oder unterdrücken, wenn wir versuchen, andere zu zwingen, auch nur unsere Meinung aufzuzwingen, dann tun wir nicht die Wahrheit. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Oder eine Begebenheit im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Hier wird angeprangert, dass er versucht, Zwang auszuüben, sie etwas von etwas zu überzeugen, das der Wahrheit des Evangeliums widerspricht. Und in diesem Sinn bildet die Wahrheit auch einen deutlichen Kontrast zur Lüge. Auch das ist wichtig. Und die Lüge, die erst durch das Licht der Wahrheit wirklich entlarvt wird. Ihr könnt das gerne auch mit mir aufschlagen. Wir waren vorhin schon in Johannes Kapitel 8, in den Versen 44 und 45. Johannes 8, Verse 44 und 45. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun, klagt Jesus hier einige an. Der ist ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Die Wahrheit ist wie ein Licht, das vieles deutlich macht. Und gerade auch deshalb, weil es dieses Licht in der Welt gibt, widerstrebt es uns vielleicht manches Mal so stark, wenn wir sehen, dass jemand die Unwahrheit verbreitet, wenn jemand lügt, wenn jemand Druck und Macht und Zwang ausübt. Das war das Neutestamentliche, der neutestamentliche Begriff, Aletheia. Im Alten Testament gibt es ein Wort, Emet, das eng mit dem Begriff Amen verbunden ist. Die beiden haben eine gemeinsame Wurzel, Emet und Amen. Und diese Wurzel bedeutet Festigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Das ist im Kern die Bedeutung des Wortes Amen. Etwas, was fest, vertrauenswürdig, zuverlässig ist. Etwas, das treu ist. Emet ist das, worauf man stehen kann. Das, was Sicherheit gibt. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Im 5. Buch Mose 13, Vers 15, da haben wir einen Abschnitt, da heißt es, wenn eine bestimmte Sünde im Volk begangen wird, sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen und siehe, ist es Wahrheit, Emmet, steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt worden. Hier haben wir parallel die Aussage, wenn das wahr ist, wenn die Sache feststeht, auf einem festen Fundament verankert ist, in der Realität verankert ist, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Oder 2. Könige 20, Vers 19. 2. Könige 20, Vers 19. Hiskia aber sprach zu Jesaja, das Wort ist gut, dass der Herr geredet hat durch dich. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Und hier, dieses Wort, das mit Sicherheit übersetzt wird, ist auch Emet. Wahrheit, Zuverlässigkeit, Festigkeit. Damit verwandt, wie gesagt, das Wort Amen. Emet und Amen. Wir haben Aussagen wie Deuteronomium 32, Vers 4, 5. Buch Mose, über Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und ohne Trug gerecht und gerade ist er. Dieses Wort hier, Treue, beinhaltet Amen. Oder eine andere Situation. Mose, als er die Hände erhoben halten soll, als dieser Kampf tobt und er muss seine Hände zum Himmel erheben, damit sie siegen können, da heißt es, die Hände Mose wurden jedoch schwer, dann nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der anderen auf jener Seite. So blieben seine Hände Amen, könnte man hier übersetzen. Seine Hände sind fest geblieben, sie sind Amen geblieben, sie haben ihn gestützt. Dieses Stützen ist so ein zentraler Aspekt von diesem Begriff. Wenn ich sage Amen, dann bedeutet das, ich bestätige eine Sache, ich stimme zu. Aber auch, ich stelle mich ganz bewusst unter eine Sache. Ich bekenne mich dazu. Ich entscheide mich, mich auf dieses Fundament zu stellen, das hier ausgedrückt wird. Und so kann man sagen, dass der Glaube, dieses Vertrauen eigentlich bedeutet, jemanden als tragfähig zu erachten. Glaube ist keine abstrakte Sache, die in unserem Kopf passiert. Glaube bedeutet, ich vertraue Gott. Ich erachte Gott als verlässliches Fundament. Er trägt. Aber Glaube bedeutet auch, sich selbst als treu und beständig und verlässlich zu erweisen. Das sind die zwei Seiten der Medaille. Das ist die Bedeutung, die biblische Bedeutung von Wahrheit, Aletheia und Emet, Amen im Alten Testament und im Neuen Testament. Und es gibt im Alten Testament noch ein weiteres Wort, das auch mit dieser Wurzel zusammenhängt. Und das finde ich wunderbar. Ein wunderschöner Begriff, der auch diese Wurzel in sich trägt, ist Omenet. Und Omenet bedeutet Amme oder Pflegerin. Das ist im Deutschen zufällig sehr ähnlich. Amme und Amen. Es scheint nicht unbedingt voneinander herzustammen, aber man kann es sich zumindest gut merken. Die Amme, Omenet im Alten Testament, ist eine Person, die ein Kind trägt, versorgt, großzieht. Das ist die Aufgabe der Amme. Und das, die gleiche Aufgabe wie eine Amme, die das Kind in Händen hält, die es trägt, die es beschützt, die für es sorgt, die gleiche Aufgabe wie eine Amme, hat die Wahrheit für uns. Die Wahrheit ist wie eine Amme für uns. Wahrheit ist tragfähig. Das, was wahr ist, trägt uns. So ähnlich beschreibt Jesus auch die Aufgabe des Heiligen Geistes, den er auch den Geist der Wahrheit nennt. Das ist in Johannes 14 und Johannes 16, einige Verse, Johannes 14, Verse 16 bis 18. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und der Heilige Geist wird ja auch als dieser Tröster, dieser Beistand beschrieben. Er hat genau diese Aufgabe von dieser Amme im Alten Testament. Oder Johannes 16, 13 sagt er, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das ist Wahrheit. Das ist der Geist der Wahrheit. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann meint er auf diesem hebräischen Hintergrund auch, ich bin derjenige, der dich trägt. Ich bin dein verlässlicher Boden. Ich bin das Fundament, auf dem du stehst. Die Wahrheit ist also nicht etwas, das wir in unseren Händen halten. Die Wahrheit ist das, was uns hält. Das, was uns in ihren Händen hält. Was uns schützt, was uns Sicherheit gibt, was die Grundlage für unser Leben bildet. Unser Umgang mit der Wahrheit fühlt sich manches Mal an wie so ein Balanceakt. Wir haben mit viel Sorgfalt ein Kartenhaus vor uns errichtet und jetzt versuchen wir es zu balancieren. Wir versuchen es vor Wind und Wetter zu beschützen. Wir verteidigen es auch gegen vermeintliche Angriffe, weil wir fürchten, wenn eine von diesen Karten ins Rutschen kommt, dann könnte das ganze Haus zusammenklappen. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, was wir dagegen tun können. Wir können die Karten aneinander festkleben. Wir sagen, so, das ist die Wahrheit, wie sie uns überliefert wurde, und es soll bloß keiner kommen und daran irgendwie rütteln. Keine dieser Karten darf bewegt werden. Keine dieser Karten kann in Frage gestellt werden. Und wenn dieses Kartenhaus hier so zusammengeklebt ist, können wir die Karten nicht einmal mehr wirklich genau betrachten. Weil sie fest sind. Festgeklebt. Und wie bei der Illustration mit Kasimir und bei den Kindern ist es so ähnlich. Wenn wir die Wahrheit festkleben, nicht mehr bewegen lassen, dann können wir damit auch nicht mehr im übertragenen Sinn etwas anfangen. Wir können damit nicht mehr spielen, wir können daran nicht mehr. Vielleicht das beste Bild, wir können nicht mehr wirklich wachsen. Das ist dann wie eine Pflanze, die im Inneren eines Gebäudes eingemauert ist, die nach oben hin keinen Raum hat, um sich zu bewegen oder zu entwickeln, zu verändern oder irgendwo noch größer zu werden. Ich glaube nicht, dass die Wahrheit so von uns behandelt werden sollte. Im schlimmsten Fall wird die Wahrheit so zu einem Gefängnis, in das wir uns entweder selbst einsperren oder andere einsperren. Eine Festung, aus der wir andere fernhalten. Aber Jesus sagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Sie macht nicht gefangen. Und so ist die Wahrheit nicht das Haus, das wir aufgerichtet haben, sondern die Wahrheit ist das Fundament, auf dem wir dieses lebendige Haus bauen. Sie ist der Felsengrund, von dem Jesus spricht, der jeder Flut widerstehen kann. Dieses Fundament ist tragfähig. Und ich glaube auch, dass sie so tragfähig ist, dass das Fundament auch alles Mögliche ertragen kann, was wir darauf bauen. Ja, wahrscheinlich müssen wir gelegentlich Teile unseres Glaubensgebäudes neu errichten. Vielleicht bricht uns irgendwann einmal etwas zusammen. Vielleicht kommt uns etwas abhanden oder wir finden etwas Neues, das in unser Haus eingebaut wird. Aber solange das Haus auf dem richtigen Fundament steht, kann uns das nicht erschüttern. Was ist das Fundament deines Lebens? Was ist das Fundament deines Glaubens? Was ist die Wahrheit, die dich trägt? Wenn Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann drückt er damit aus, ich möchte das lebendige Fundament deines Lebens sein. Nicht wir tragen die Wahrheit, sondern die Wahrheit trägt uns. Sie sagt, vertraue mir und folge mir nach. Und so möchte ich euch einladen, am Ende dieser Predigt mit mir das Amen zu sprechen. Nicht als intellektuelle Zustimmung, sondern als eine Entscheidung, so ist es. So ist es für mich. Ich sage Ja zu diesem Fundament. Ich sage Ja zu dieser Wahrheit, Jesus Christus. Ich stelle mich auf diesen Boden, weil ich weiß, dass er und nur er mich tragen kann. Amen.